Ein herzliches Willkommen bei Die Quotenfrau, Fluch oder Segen. Dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen. Mit wertvollen Karrieretipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zu Die Quotenfrau. Ich stelle euch gleich meine heutige Gästin vor. Und zwar habe ich heute im Gespräch Claudia Nowak. Sie ist ehemalige Rechtsanwältin mit Spezialisierung auf strategische Kommunikation. Jetzt hat sie sich voll und ganz der einen Sache verschrieben, und zwar Frauen zu stärken, auf den Bühnen des Lebens ihre Stimme zu finden. Sie ist spezialisiert auf Public Speaking und Persönlichkeitsentwicklung und hat eben vor 4 Jahren das Programm Women on Stage gegründet. Außerdem ist sie Speaker Coach und Moderatorin bei TEDx Linz. Und welche spannenden Sachen Claudia noch aus ihrem Leben zu erzählen hat, das soll sie uns am besten selber erzählen. Hallo Claudia, schön, dass du da bist.
Ursula, danke für die Einladung.
Liebe Claudia, du hast dich entschieden für One Layer Deeper. Wir steigen also ein mit einer Frage: Was bedeutet es für dich, Mensch zu sein?
Was bedeutet es für mich, Mensch zu sein? Ist immer die Frage, was bedeutet Mensch? Was ist ein Mensch? Ein Mensch ist ein Wesen, das in irgendeiner Form sehr nahe eigentlich am Tier ist, das aber immer danach strebt, sich genau davon abzuheben, nämlich sehr intellektuell zu sein und sehr analytisch vielleicht und sehr viel mit dem Verstand lösen zu wollen. Und was mich in letzter Zeit sehr beschäftigt, ist, wie wir als Menschheit uns eigentlich entwickeln, sozusagen. Das ist das kollektive, gemeinsame Bild von uns als Menschen. Und irgendwie heben wir uns schon so weit ab von dem Tierischen, von dem Erdigen, von dem, wo wir herkommen, als einfach die Körper, die wir sind, dass wir, glaube ich, gerade ein bisschen über unsere eigenen Füße purzeln als Gesellschaft und als Menschheit, vor lauter höher, schneller, weiter und weiter hinaus und weiter weg von uns selber eigentlich, von diesem ursprünglichen haptischen Menschsein. Und somit bedeutet für mich vielleicht auch mehr im Hinblick auf, was ist dann die Menschlichkeit, dass wir wieder zu dieser Menschlichkeit zurückfinden, die finde ich eigentlich auch mit schönen Werten aufgeladen ist, oder zumindest aus meiner Perspektive, dass ich mir wieder mehr besinne, dass ich vielleicht wieder mehr sehe, das konstruktive Potenzial in uns und nicht nur das destruktive, das liebevolle Potenzial in uns, ja, das Menschliche, das uns vielleicht wieder ein bisschen runterbringt, runterholt, ein bisschen den Druck rausnimmt. Also eigentlich würde ich mir ein bisschen mehr Menschlichkeit wünschen.
Wie würdest du den Sinn des Lebens beschreiben?
Ursula, du kommst mit Fragen daher. Wieso? Wir treffen uns jetzt in der Früh auf dem Café, das war eigentlich was für ein Rotwein am Abend. Der Sinn des Lebens. Sinn erfüllt fühlt es sich eigentlich immer an, wann ich was mache, das sich ja sehr stimmig anfühlt mit dem, wer ich bin, mit dem, was mir wichtig ist. Und somit glaube ich, ist es sehr erfüllend und erfüllt dann mit dem Gefühl von Sinn, wenn es was ist, was mit meinen Werten übereinstimmt, was mit dem übereinstimmt, mein Gefühl von wer ich bin und was ich auf dieser Welt leben will und zum Ausdruck bringen will. Und somit glaube ich, ist der Sinn des Lebens kein allgemein, hat nichts mit einer Allgemeinformel für alle zu tun, sondern es ist was sehr Individuelles, Persönliches und ich glaube, der ist auch sehr wandelbar. Also mein Sinn mit 17 war sicher anderer als jetzt mit 45. Mit 17 war es, glaube ich, eher Nirvana hören und Camel-Zigaretten rauchen. Das hat mich schon mit sehr viel Sinn erfüllt. Und jetzt ist vielleicht, ja, mit Liebe Spaghetti für meine Kinder zu kochen und das kann auch mich mit Sinn erfüllen. Also ich glaube, es braucht nicht immer so etwas Hochtrabendes sein. Ich glaube, es kann auch im jeweiligen Moment ein kleines Momentum schaffen.
Herzlichen Dank. Liebe Claudia, eine Frage, die immer kommt bei mir, ist, wie soll es anderes sein? Die Quote, brauchen wir es oder brauchen wir es nicht? Was sagst du dazu?
Darf ich vielleicht das umdefinieren? Ich weiß, wir reden im Podcast Quotenfrau. Ich möchte es aber ganz gern trotzdem ein bisschen, vielleicht mit einer anderen ein anderes Bild noch dazu reinbringen, das vielleicht nicht eine Quote ist, weil es ist natürlich auch schon ein sehr besetztes Thema oder vielleicht auch emotional aufgeladen, ja, nein, schwarz-weiß. Und mir gefällt dieser englische Ausdruck ganz gut, so a seat at the table. Haben wir einen Tisch, haben wir einen Sessel am Tisch? Haben wir Frauen auch einen Sessel am Tisch der Entscheidungen, am Tisch der wirtschaftlichen Entscheidungen, am Tisch der politischen, der strategischen, der ja gesellschaftlichen Entscheidungen? Und lange Zeit hatten wir diesen Sessel nicht. Und lange Zeit gab es dann vielleicht einen Sessel einmal und dann brauchte es diese eine Frau, damit wir nicht nur Männer sind, damit das besser ausschaut. Und vielleicht könnte man es uns ja so vorstellen, dass das einfach so ein bisschen eine Form von vorreservierten Plätzen ist. Weil die Männerpöpsche sich da auf diesen Sesseln schon sehr breit gemacht haben und da schon so festkleben, dass es so ein bisschen schwierig ist. Und dann müssen wir Frauen fast ein bisschen unelegant darum kämpfen, dass wir dann irgendwie auch da einen Sessel reinzwängen. Und das ist eigentlich schade, weil somit wird es so ein Frauenthema und ich finde es eigentlich ein gesellschaftliches Thema und so genauso ein Thema der Männer, Frauen, egal welchen Geschlecht sein. Und somit gefällt mir das Bild ganz gut, dass das vielleicht eine Form von vorreservierten Plätzen sind, damit alle eine Möglichkeit haben, an diesem Tisch zu sitzen. Und diese vorreservierten Plätze braucht es auf jeden Fall.
Das mit die Pöpsche der Männer sind schwer.
Fein, und oft schwer zu bewegen.
Das ist toll, dass wir innerhalb von kürzester Zeit auf die Hintern von Männern kommen.
Ich mag Männer und Männerpöpsche.
Absolut. Das ist ein schöner Einstieg und ein schönes Bild. Herzlichen Dank. Dankeschön, liebe Claudia. Erzähl uns doch ein bisschen was von dir. Ich habe schon einen kleinen Ausriss in der Anmoderation eben gezeigt und dennoch bist du noch so viel mehr. Du bist Autorin, du setzt dich für Frauen ein. Erzähl uns, was du tust, bitte gern, und wie du überhaupt da hingekommen bist, wo du jetzt bist.
Mhm. Ja, mein Buch Die Geburt der Rampenfrau ist im September erschienen und es heißt Die Geburt der Rampenfrau und tatsächlich hat es sich für mich so angefühlt, als ob ich etwas geboren hätte, nämlich einen Weg, der mich wahrscheinlich eh schon mein ganzes Leben beschäftigt, nämlich der Weg hin auf die Bühne. Für mich ist Bühne nicht äquivalent mit Sichtbarkeit. Zurzeit wird die Sichtbarkeit so propagiert, das ist was Tolles, bin ich gar nicht so sicher. Mir geht es eigentlich mehr um diesen Selbstausdruck, weil ich bin ein großer Fan von in einer Balance sein und ich glaube, man braucht ganz Selbstausdruck und nach vorne gehen und sich zeigen, braucht da immer wieder den Rückzug im Anschluss oder in irgendeiner Form vorher noch, um in Balance zu sein und in Balance zu bleiben, so wie die gute Aktion Contemplatio, braucht da immer wieder die Kontemplation danach. Und somit begleitet dieses Buch die Leserin, aber lange Zeit meines Lebens, würde ich sagen, habe ich mich genau auf diesem Weg selbst begleitet, über die Hindernisse, wo ich mir selber im Weg gestanden bin, wo sich die Leserin vielleicht selber im Weg steht, mit zu hohen Ansprüchen an mich selber, mit zu perfektionistischen Ansprüchen an mich selber, mit Selbstzweifeln, mit sehr kritischer Auseinandersetzung mit mir selbst, hin, also diese ganzen Hürden zu überkommen, weil ich glaube, Selbstausdruck, da muss man mal ganz viel aus dem Weg räumen, dass man da frei wird. Und hin zu einer Klarheit, also ich nenne das ja in meiner Arbeit und in dem Buch auch gern die Speaking Journey, also diese Reise, und die Speaking Journey besteht aus den drei Abschnitten to yourself, also das ist das, was ich gerade gesagt habe, diese Auseinandersetzung mit mir selber und wie komme ich zum entspannten Selbstbewusstsein, zum Vertrauen in das, was ich verkörpert, wer ich bin und was ich darstellen will oder was ich zum Ausdruck bringen will. Und zum Zug nach vorne versus der Angst, die mich zurückhält. Also so einen natürlichen, stimmigen Zug nach vorne. Weil ich glaube nicht, dass wir jetzt Rampensäue werden müssen. Ich bin selber keine per se Rampensau, weil ich habe Momente, wo ich das genieße. Und ich glaube, wir haben alle irgendwas in uns, was rausgehört. Wir haben ja alle eine Stimme. Es hat mir mal in einem Interview eine gefragt, warum braucht es eigentlich Rampenfrauen? Und ich gesagt, ja. Es fragt niemand, warum braucht es Rampenmänner? Also es ist ja, wir haben egal welchen Geschlecht, wir haben alle was zu sagen. Wir haben alle eine Stimme in uns und die darf gehört werden. Und zurückkommend auf die Speaking Journey, der zweite Step ist dann to your story. Also da geht es dann um diesen inhaltlichen Ausdruck, um wie wie strukturiere ich meine Inhalte? Oft ist ja die Sorge, wenn ich vor Menschen spreche, dass ich mich verzettel, dass ich einen roten Faden verliere. Also da geht es genau darum, den roten Faden in der Hand zu haben und eine Klarheit zu haben, was ich verkörpere, inhaltlich, nonverbal, gleich quasi nonverbal auch mitkommuniziere, dass ich meine Botschaft wirklich verkörpere und weiß, was ich zu sagen habe und sage, was ich zu sagen habe. Also da geht es dann schon ein bisschen mehr fokussierter, da kommt vielleicht auch die ehemalige Rechtsanwältin aus mir heraus, wie baue ich strategisch Inhalte auf, dass sie zu dem Ziel führen, das ich mir gesetzt habe. Und dann als letzter Step to your stage ist dieser buchstäbliche Schritt ins unter Anführungszeichen Rampenlicht, wie auch immer das dann ausschaut, ob das eine Präsentation in einem Meeting ist, ob das ein großer Vortrag ist, ob das ein kleines unter Anführungszeichen, aber strategisch wichtiges Gespräch ist und wie ich dann ganz konkret in dem Moment körperlich präsent sein kann, wie gut mit meinem Lampenfieber umgehen kann, wie ich schaue, dass ich gut bei mir bleibe, aber auch verbunden bin mit den Menschen, mit denen ich spreche. Und somit, ja, ein schönes Erlebnis, aber es ist mir mein größtes Ziel, dass die Menschen, die ich begleite oder zurzeit vorwiegend Frauen, die ich begleite, dass sie sich daran erinnert, dass das ein schöner Moment sein kann. Und nicht ein exponierter Panikmodus-Moment.
Und wenn wir, oder wenn Menschen dich jetzt treffen, würde ich jetzt behaupten, schaust du nicht aus wie eine klassische Rechtsanwältin. Du bist super cool angezogen, du hast Glitzerschuhe, Glitzermatten an, Mattens an. Und da ist jetzt meine Frage, wieso bist du Rechtsanwältin geworden? Aus was für ein Antrieb heraus? Und warum bist das jetzt nicht mehr?
Eine Frage in die teilweise Wunden meiner Geschichte. Das war eine sehr ambivalente Story. Also es gibt da zwei Aspekte, glaube ich, mir, die mich zum Jus-Studium gebracht haben. Das eine ist, dass ich war halt immer schon eine große Gerechtigkeitsfanatikerin und ich habe nicht Jus studiert, um eine gute Anwältin zu sein für Haftungsfälle. Das war mir völlig wurscht. Mich interessiert für gesellschaftspolitische Schnittmengen zwischen Recht und Politik und Gesellschaft. Und habe da Aspekte daraus wirklich super spannend gefunden. Und genau, also ich habe ja die TIS zum Beispiel geschrieben im Spannungsverhältnis zwischen WTO und diesen allem, was die WTO und der internationale Handel als Handelsbarrieren definiert und wie wir uns da zum Beispiel als Europa positionieren im Hinblick auf eine Lebensmittelsicherheit, im Hinblick auf was macht man mit GVO, genetisch veränderte Organismen in Futtermittel zum Beispiel und die Kennzeichnungspflichten damit. Da sagt ja dann die USA und natürlich sehr getriggert von, also WTO sehr getriggert von USA-Interessen. Dass man das nicht machen kann, ist eine Handelsbarriere, aber so würden wir eigentlich unter ganzen europäischen Umweltschutzstandard und Lebensmittelstandard eigentlich torpedieren. Und das sind Sachen, das ist jetzt nicht klassisch juristisch, es ist eigentlich mehr politisch. Und bei meiner Diss hat dann mein Dissertationsbetreuer gesagt, dass das eigentlich keine juristische Abhandlung ist, sondern ein politisches Manifest. Und ich kann es noch abändern oder ich nehme einfach den Dreier, weil es eben nicht so klassische juristische Abhandlung ist. Ich habe gesagt, das bleibt so und ich nehme den Dreier, ich werde keine juristische Professorin. Und diese Aspekte haben mich alle sehr fasziniert. Nur gleichzeitig, was mir jetzt so abgegangen ist, ich bin halt wahnsinnig gern sehr nahe an Menschen dran. Und das Juristische, das war für mich oft ein bisschen wie ein Korsett, weil da gibt es ja nur gewisse Formeln, sage ich mal unter Anführungszeichen, in Form dieser Paragraphen und Möglichkeiten und ganz oft ist es, ja, ich habe es einfach oft so ein bisschen als Korsett, als starr irgendwie empfunden. Und der Bereich der Kommunikation hat so was Unendliches. Und das mag ich gern einfach. Es ist so, es hat so eine Unendlichkeit, weil es einfach unendlich frei ist. Wir kennen, es gibt hunderte Varianten zu kommunizieren. Und ein anderer Aspekt, warum bin ich Rechtsanwältin geworden? Ich glaube, es war in mir schon sowas getriggert durch eine Familie, die sehr sicherheitsorientiert war, was Gescheites unter Anführungszeichen zu machen. Und der Druck da, brav zu sein und was Gescheites zu studieren. Also mit 18 hätte ich wahrscheinlich retrospektiv jetzt, ich hätte voll gern Fotografie studiert oder ich hätte voll gern irgendwas Kreatives studiert. Aber ich glaube, da war ich nicht mutig genug, für das einzustehen. Und das ist schon so ein bisschen ein Thema, wo man denkt, das wahrscheinlich wiederholt sich jetzt in meiner Geschichte, dass ich jetzt andere Menschen dabei begleite, ihre eigenen Stimmen treu zu sein. Und zu deiner Frage, warum ich jetzt nicht mehr Rechtsanwältin bin, gewissermaßen finde ich, bin ich es nur immer. Nur reden meine Kundinnen jetzt für sich selber. Aber ich unterstütze halt im Backstage-Bereich, dass sie ihre Interessen verfolgen, dass sie für sich selber einstehen, für ihre Stimme einstehen. Und somit ist jetzt meine Rolle als Unternehmensberaterin, ist ja offiziell mein Titel sozusagen, Unternehmensberaterin und Coach, begleite ja Menschen und merke jetzt immer mehr, dass da schon Parallelen sind, aber dass jetzt einfach mehr Weite da ist als das Korsett der Paragraphen. Wobei das, ich will es gar nicht schlecht machen, aber ich habe es halt einfach so empfunden. Ich bin ein großer Fan von Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen, die teilweise Großartiges leisten können, auch für unsere Gesellschaft. Wie zum Beispiel die Dr. Michaela Krömer, die Klimarechtsanwältin jetzt in Österreich. Ich bin ein großer Fan von ihr. Bringt jetzt ganz viel, weil es gibt ja kein Grundrecht auf Umwelt, auf eine sichere, saubere Umwelt für die nächste Generation. Jetzt bringt, schaut die, dass die rechtliche, juristische Kniffe findet, dass sie vor dem IGMR das Recht auf eine gesunde Natur für die nächste Generation umsetzt. Und das finde ich wirklich großartig. Also da bin ich schon wieder total Fan. Das habe ich voll ausgeholt.
Super, danke schön. Spannende Geschichte. Wie ist dir in deiner Geschichte, in deinem Leben als Rechtsanwältin, als Frau gegangen? Wie ist dieses Milieu? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich hatte Momente, wo ich heulend in meinem Konzipientenzimmer saß, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich check das alles nicht und die anderen sind so gescheit und groß und toll und ich bin dumm und klein. Und im Nachhinein war sie, ich war nicht dumm und klein, aber es war das Gefüge rund um mich, der Kontext rund um mich, der Code, der Social Code der Menschen rund um mich, war, glaube ich, darauf wahrscheinlich gar nicht mehr bewusst gezielt, aber war subtil ein Kontext, wo man sich nur klein fühlen konnte als Konzipientin. Und da rede ich aber jetzt nicht von alten Kanzleien, weil ich war zuletzt in einer Kanzlei, die ich wahnsinnig geschätzt habe, aber das war gerade so eine frisch von der Uni oder frisch von der Dissertation und große, tolle, schicke Wirtschaftskanzlei in der Stadt von Wien, alles wunderschön und toll, große, schöne Hallen, wo man sich selber ganz klein fühlt, wo zum Beispiel auch so eine klassische Situation, Mansplaining hoch 10, wo eben ihr Senior-Partner mit dem Junior-Partner neben sich, zu zweit haben sie die aufgeplustert und mich zur Sau gemacht und angeschrien und ich bin nur da gesessen und mich nicht mehr ausgekannt. Das war noch im Probemonat. Und ich bin dann draufgekommen, mein Rechercheergebnis hat ihm einfach nicht gefallen. Und ich bin im Nachhinein dann draufgekommen, ich habe dann akribisch noch recherchiert, ich habe sogar recht, also es war die richtige Recherche, aber er war halt mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Und was ich jetzt noch immer nicht verstehe, ist, warum ich nicht einfach gesagt habe, liebe Herren, seid ihr wahnsinnig, ich bin jetzt draußen, aber sofort. Aber irgendwas in mir hat mich da so zu einer Starre gebracht. Ich bin da gesessen, habe mir das angehört, bin in mein Zimmer gegangen, habe gewarnt und habe weitergearbeitet. Und das finde ich einfach so schlimm. Was war das in mir, dass ich da nicht einfach für mich selber aufgestanden bin? Und das ist sicher was, das sind so Momente, ich glaube, solche Geschichten wohnen wahrscheinlich in vielen von uns Frauen, wo wir einfach nicht für uns aufgestanden sind, weil wir in einem Kontext und in einem System vielleicht irgendwie gefühlt das nicht dürfen oder nicht können oder uns das selber nicht erlauben oder keine Ahnung, was es ist, aber es ist auf jeden Fall mächtig.
Das ist eine spannende Geschichte, da möchte ich vielleicht ganz kurz einhaken, weil ich hatte ein ähnliches Erlebnis, wo ich auch geschwiegen habe und wo ich dann extrem wütend auf mich selber geworden bin. Da war ich circa roundabout 25 Jahre. Meine Frage an dich, ist es eine Sache des Alters? Ist es eine Sache der Reife? Ist es eine Sache der Generation? Von wo kommt diese Sprachlosigkeit, die wir ja definitiv auch gehabt haben?
Ja, ist eine spannende Frage. Wahrscheinlich hast du das eh schon in der Art der Fragestellung beantwortet, weil ich glaube, das ist alles. Das ist wahrscheinlich eine Reife, weil jetzt würden wir uns das wahrscheinlich nicht mehr gefallen lassen. Jetzt kann ich aber schon mehr den Kontext einordnen, in dem ich damals war. Damals war ich halt einfach die kleine Konzipientin in der großen, schicken Kanzlei und alle waren toll und ich habe das Gefühl gehabt, ich muss jetzt mich irgendwie verhalten, damit ich da auch dazu passe. Jetzt kann ich das einordnen. Jetzt könnte ich das ja ein bisschen aus der Ferne und das Bigger Picture wahrnehmen rundherum und dann würde ich es wahrscheinlich anders einschätzen, anders wahrnehmen, also die Situation anders interpretieren und dementsprechend mir anders verhalten. Ich glaube, es ist das Generationenthema, weil das Schöne ist, finde ich, an vielen jungen Menschen, wenn man jetzt mitkriegt, die haben schon ganz ein anderes Selbstverständnis von, ich lasse mir das nicht gefallen. Und was hast du noch gesagt? Alter, Reife,
Generation.
Generation, genau. Mhm. Also natürlich, wir werden älter und wissen immer mehr, wer wir sind und es gibt uns Selbstvertrauen und das ist super. Aber ich wünschte ja eigentlich, dass es in jungen Jahren auch so wäre und dass vielleicht ist ja auch, sollte das nicht der Auftrag von unserem Bildungssystem sein, dass wir junge Menschen begleiten, dass sie wissen, wer sie sind, was ihre Potenziale sind, was sie kennen und für was sie selber einstehen können. Mhm. Dass wir nicht erst alt werden müssen, um zu wissen, dass wir einen Wert haben. Ist ja absurd.
Definitiv. Eine weitere Frage, die ich super spannend finde, also du hast dieses Korsett, was du gesagt hast, und auch diese Struktur kennengelernt und hast dann doch irgendwo dich eingefunden, wahrscheinlich eine Zeit lang. Wann ist es nicht mehr gegangen? Wann hast du gedacht, jetzt reicht's?
Es war jetzt nie so von heute auf morgen, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, es gibt so eine Parallelspur in meinem Leben. Ich bin jetzt auf Schiene, aber es gibt nur eine parallele Bahn und das ist mein eigenes Leben. Aber ich habe voll lang das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Also ich zum Beispiel in dieser besagten Anwaltskanzlei, das war ja total schön. Ich liebe die Sezession in Wien und da habe ich ein wunderschönes Altbaubüro gehabt für mich alleine mit Blick auf die Sezession. Ich meine, das ist natürlich sehr verlockend. Und somit hat mein Leben damals für meine jungen Jahre gut verdient. Ich habe einen schönen Ausblick gehabt. Ich habe da am Naschmarkt meine Mittagspausen haben können. Also im objektiven Sinn waren das ja alles voll viele schöne Aspekte. Aber ich habe da drinnen einfach nicht, es war null befriedigend, ich war eingeschüchtert und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das kann nicht stimmen. Und da hat es angefangen, dass ich immer das Gefühl gehabt habe, es gibt nur Parallelleben, aber ich muss finden. Und ich weiß noch nicht, wo das ist. Und ich sehe es nicht. Und ich spüre nicht, dass es noch was anderes gibt und dass es da eine Parallelspur gibt. Und dann, ich meine, ich habe dann dort aufgehört, aber dann nur einige Jahre vor die schönen, spannenden juristischen Tätigkeiten, ja, dann einige Jahre noch schöne juristische Tätigkeiten gehabt, aber ich bin mehr oder weniger, würde ich sagen, fast hineingeschlittert in die Rolle der mehr meine Kommunikationsskills eingewandt. Also zum Beispiel auch in der letzten Kanzlei, wo ich mehrere Jahre war, wo ich sehr genossen habe, da habe ich dann eigentlich ganz viel von großen Mandanten, Mandantinnen, habe ich eigentlich begleitet auch in so Strategien. Das waren viele Menschen, die aus dem Ausland gekommen sind und da Niederlassungen in Österreich gegründet haben oder ein Leben da begonnen haben und ich habe da die begleitet im Hinblick auf Unternehmensgründungen, Gewerbe und gleichzeitig geschaut, dass die alle Immigration, die Titles, also wie sagt man, die ganzen Berechtigungen haben, dass in Österreich sie niederlassen können. Und also ich habe die da sehr umfassend begleitet und das hat mir total Spaß gemacht. Das war eigentlich eh schön. Nur irgendwie war es dann irgendwie klar, ich habe parallel damals schon die NLP-Coaching-Ausbildung gemacht, eine dreijährige Ausbildung, die ich dann eigentlich, die hat was aus mir gemacht, wo das dann klar war, ich kann jetzt, das wird woanders hingehen, aber ich habe gar keinen Plan gehabt. Also irgendwie habe ich dann irgendwann mal angefangen, glaube ich, mit dem Leben irgendwie hinzugeben und dann haben sie Sachen ergeben. Es war spannend. Ich habe es eigentlich nicht dann aufgehört, in der Hand zu halten, sondern bin irgendwie einfach so meiner Intuition gefolgt. Und somit haben sie Sachen ergeben, wie das mit der TEDx Linz und mit unterschiedlichen Projekten, wo ich mitgearbeitet habe, wo einfach auf einmal so Sachen daherkommen sind, wie ich aufgehört habe, mich panisch zu fragen, wo ist meine Parallelspur? Sondern vor allem, wir haben sie Sachen ergeben, das war schön.
Und somit, wie hast du das geschafft? Weil es wird wahrscheinlich einige Zuhörerinnen und Zuhörer geben, die sagen, ja, ich suche auch noch das, was wirklich aus mir rauskommt, was aus mir raus will. Wie schaffst du das dann, dass du sagst, ich lass laufen?
Ja, das ist interessant. Jetzt quasi die eigene Bahn dann versuchen zu analysieren. Weil es ist wieder die Frage, kann man da eine generelle Formel davon ableiten? Und die kann man wahrscheinlich nicht ableiten, weil das wieder bei jedem anders ist. Aber bei mir war es schon so dieses, ich bin dem nachgegangen, was ich in mir gespürt habe, wo ich hin will, wo es mich hinzieht. Also ich habe aufgehört, zu das zu machen, wo ich glaube, dass vernünftig ist. Also nur als Beispiel, ich habe die Anwaltsprüfung gemacht. Das war im Dezember, habe ich quasi dann die Prüfung offiziell gehabt, habe dann meine Jahre als Konzipientin, braucht mir eine gewisse Anzahl an Erfahrungsjahren sozusagen in der Rechtsanwaltspraxis, damit man selber als Rechtsanwältin sich eintragen kann bei der Kammer. Die hatte ich dann und was habe ich daraufhin gemacht? Ich bin für 3 Monate nach Mexiko in den Dschungel und habe eine Yogalehrerausbildung gemacht. Und alle haben dich einen Vogel gezeigt, weil das ist der Moment, wo du dann richtig nur mehr viel fetter Kohle verdienen kannst, wo du dann eigentlich den Sprung geschafft hast, auf den ich Jahre hingearbeitet habe oder auf den ja viele Jahre lang hinarbeiten. Und ich habe aber das gespürt, ich will jetzt Yoga machen, ich will in die Natur, ich will mit meinem Körper verbinden, ich will Klarheit haben, ich will mehr noch verstehen. Und ich verstehe halt viel mehr immer über den Körper oder über das Meditieren oder über in der Natur sein oder über einen Abstand haben und über in eine Weite zu kommen, als da nur auf Schiene zu bleiben. Das ist immer mein Ort gewesen, wie ich mich selber wieder finde. Oder es war immer so eine Form von Ausbrüchen, wo ich, und dann war es quasi übers Yoga, habe ich mich selber wieder mehr wahrgenommen. Wer bin ich? Was tut mir gut? Hab dann ja viele Jahre, also eh schon vorher, habe ich schon sehr viel beschäftigt, mich glaube ich schon seit Anfang 20, dass ich immer regelmäßig schaue, dass ich immer wieder meine Meditationspraxis finde, mit Höhen und Tiefen, aber halt immer wieder versuche, da zurückzukommen und gut mit mir selber verbunden sein und sich nicht, das ist vielleicht schon ein bisschen allgemein, hat glaube ich Potenzial zu einer allgemeinen Formel, gut mit sich selber verbunden bleiben und sich nicht ablenken lassen von diesen vielen lauten Stimmen da draußen. Und die werden ja immer lauter, weil das ist ja mittlerweile schon am Handy auf unserem Nachtkastel im schlimmsten Fall, wo da riesenlaute Stimmen reinkommen, wie wir sein sollen, was wir machen sollen, welchen tollen Online-Kurs wir buchen müssen, um noch besser zu werden und keine Ahnung was alles. Da gibt es ja so viele Heilsversprechen da draußen jetzt, die uns eigentlich, glaube ich, also meine Überzeugung, nur mehr von uns selber entfernen. Ich glaube eigentlich, das Abstand nehmen von dem allem und ihren eigenen Raum zu schaffen und wenn das nur 5 Minuten in der Früh im Park spazieren gehen ist mit mir allein oder ohne Handy eine Tasse Tee zu trinken oder einen Sonnengruß zu machen oder oder einfach eine halbe Stunde länger im Bett bleiben und an die Decke schauen, aber diese Zeitoasen für sich selber, wo man in einem Empty Space ist mit sich selber und nicht so alles von außen so eindringen lässt. Und ich glaube, das ist ein Luxus, den man sich selber schaffen kann. Mhm. Luxus unter Anführungszeichen, / eigentlich glaube ich lebensnotwendig.
Dankeschön, lieber Claudia. Ich bin tief bewegt auch und höre extrem gern zu. Dennoch sind wir schon am Ende unserer Folge. Yes. Bevor ich jetzt aber nur ein Blitzlicht habe für dich, also so kleine Fragen, habe ich trotzdem nur eine Frage. Du begleitest ja auch Frauen in Unternehmen. Mhm. Gibt es da Workshops, dass die eben auch ihre Bühne finden oder die Bühne nutzen viel mehr? Weil es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Bühnen, wo wir aufstehen können. Hast du da 3 Tipps, ich bin jetzt wieder so frech, 3 Tipps für Frauen, die sagen, außer dein Buch zu lesen, also das empfehle ich sehr, ich möchte mich mehr trauen, ich möchte meine Stimme erheben. Gibt es da was, wo du sagen kannst, ja, das sind 3 Tipps, wo das dann leichter geht?
Mhm. Ein Tipp ist, du stellst dich aufrecht hin, spürst deine Aufrichtung, also wirklich, dass du groß bist, aber nicht so wie im Ballettunterricht, jetzt muss ich die Schultern zurückziehen und so, ich werde hart, sondern richtig so einfach, wie wenn ein durchsichtiger Faden dich in die Höhe zieht und dass du deine eigene Aufrichtung findest. Weil ich finde, oft ist einfach schon so eine körperliche Veränderung. Das heißt ja immer, körperliche Haltung ist in Wechselwirkung mit der inneren Haltung. Wenn ich mich selber groß mache, wenn ich gerade aufrecht dastehe, und mir die Frage stelle, für was stehe ich? Und wenn ich weiß, für was ich stehe, dann kann ich mir als zweites fragen, in welchen Situationen will ich das in Zukunft noch mehr zum Ausdruck bringen, für was ich stehe? Und das macht es mich auch leichter, sich selbst zu motivieren und sich selber zu trauen, weil man ja eigentlich sich selber ermutigt, für sich selber einzustehen. Und wenn ich spüre, wie sie sich anfühlt, wenn ich für was stehe, dann gibt mir das auch wieder Kraft. Weil ich dann immer so eine positive Rückkopplung mit mir selber habe, so hey, das fühlt sich gut an, wenn ich für mich selber einstehe und wenn ich für etwas stehe. Und da hilft es mir auch immer, mir Werte herzuholen. Also zum Beispiel, stehst du für den Wert Menschlichkeit oder stehst du für den Wert Gelassenheit oder stehst du für den Wert Zukunftsoptimismus, egal was es ist. Gerade junge Frauen, die in Führungspositionen kommen oder Frauen, die in Führungspositionen kommen oder die sie in alteingesessenen Domänen behaupten müssen, haben ja oft subtil das Gefühl, sie sind zu naiv. Und wenn sie tolle Ideen einbringen, dann, dieses naive junge Puppel, das ist auch schon noch draufgekommen, so auf die Art. Und wenn ich aber dann spüre, ich stehe aber für diese Begeisterungsfähigkeit, ich stehe für Innovation, ich stehe für Neues, ich stehe aber auch dafür, dass man scheitern kann, dann kann ich aber da wie so eine Rückenstärkung, weil ich mit dieser Haltung reingehe. Und wenn ich diese ganze Haltung mitnehme, haut mich nicht so schnell was um. Und einen dritten Tipp, also was ich voll schön finde und was ich weiß, das wahnsinnig bestärkend ist, dass ich ein paar nicht Mentorinnen habe, weil ich finde, Mentorship kann ein bisschen dieses hierarchische Gefälle eigentlich, kann das mitschwingen, sondern auf Augenhöhe so Sparringpartnerinnen zu haben. Das kann ich mir auch ausmachen mit einer Kollegin. Hey, wir zwei sind Sparringpartnerinnen auf unserem Weg und wir kommen mit allen zueinander. Also wenn ich gerade vor Wut schreien will, dann kann ich zu dir kommen. Wenn ich mich aber auch voll frei über das, was ich gerade voll gut gemacht habe, kann ich mit all meiner Größe und Erfolg zu dir kommen und du freust dich mit mir. Und das Gleiche, du kommst mit dem Gleichen zu mir. Also wenn man wirklich so ein bisschen so eine Sparring-Partnerschaft ausmacht, finde ich das voll schön, wenn wir uns so gegenseitig bestärken können. Und ich glaube, das ist was man sich richtig so vereinbart und sagt, so, wir sind jetzt für ein halbes Jahr Sparring-Partnerinnen und dann hat man immer einfach ein Backup und eine Rückendeckung und das ist einfach magisch.
Superschön, Dankeschön. Liebe Claudia, ein kleines Blitzlicht. Welche Frage hättest du dir gern schon früher gestellt?
Wie ich langfristig einen gesunden Körper habe, um mit 100 Jahren auch noch fit zu sein.
Jede Frau sollte?
Richtig einen genussvollen Zugang zum eigenen Körper haben.
Was ist dein Lebensrezept?
Pasta Pomodoro, am Meer und guter Rock'n'Roll.
Darum wird die Zukunft wunderbar.
Weil Mama Erde so und so immer da bleibt, egal ob wir noch dabei sind oder nicht.
Liebe Claudia, danke für dieses wundervolle Gespräch. Danke, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass ihr bis zum Schluss mit dabei wart und die letzten Worte dieser Folge gehören dir.
Ja, Ursula, vielen Dank und ich freue mich immer wieder auch über solche Formate wie das jetzt, weil ich finde es immer voll schön, wenn wir uns gegenseitig Fragen stellen. Also vielen Dank für das Fragenstellen. Ich habe teilweise wahnsinnig lange geantwortet, wird mir gerade klar, weil es auch so schön ist, sich selber wieder Gedanken zu machen. Und das ist vielleicht mein Impuls an dich als Zuhörer oder Zuhörerin, immer wieder Raum und Zeit für solche tiefen, ausholenden Gespräche auch zu finden, weil wir uns, glaube ich, dadurch gegenseitig irgendwie beschenken. Mit dieser Zeit und dem Raum, für das auch was mehr in die Tiefe gehen kann.
Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.